Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts bezüglich der neuen Flachdachrichtlinien Ende 2025 und die DIN 18531. Falls ihr es noch nicht getan habt, unbedingt den vorherigen Podcast anhören. Da geht es nämlich ums große Ganze. Und heute sprechen wir tatsächlich um barrierefreie Anschlüsse bei Balkonen und Terrassen, was auch wichtig ist. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner rechtlicher Disclaimer. Michael und ich machen den Podcast als Privatpersonen. Das, was wir darin erzählen, beruht auf bestem Wissen und Gewissen. Und wenn das mal nichts stimmen sollte oder ihr vielleicht das Gefühl habt, ihr habt sich richtig verstanden, dann bitte nehmt mit uns Kontakt auf, dann reden wir drüber und schauen vielleicht nochmal selber genauer nach, was in diesen ganzen Fachregeln oder Richtlinien drin steht. Aber ich würde sagen, genug gelabert, Michael, starten wir gleich los. Du hast das erste Wort.
Ja, und da begrüße ich natürlich auch erstmal unsere Zuhörer und unsere Zuschauer auf YouTube. Ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Du hast es gesagt, in der letzten Folge haben wir die neue Flachdachrichtlinie und die DIN 18531 einmal komplett durchgearbeitet. Heute zoomen wir in ein bestimmtes Detail rein, das technisch sehr anspruchsvoll ist und gleichzeitig aber auch etwas mit Lebensqualität, ja, für die Nutzer der Balkone und Terrassen zu tun hat. Das geht um die barrierefreien Anschlüsse, Übergänge bei Balkonen und Terrassen. Und ja, Karl-Heinz, du hast vollkommen recht. Natürlich, wir arbeiten das so gewissenhaft, wie man es nur, ja, sich vorstellen kann, arbeiten wir das durch. Ich meine, am Ende habe ich mir das beim letzten Mal gesagt, es sind hier 150 Seiten Norm und wir haben über 100 Seiten Fachregel und wir stellen das auch gegenüber, alles ohne KI. Und natürlich könnte auch die ein oder andere Interpretation dabei rauskommen. Nochmal, daraus kann man natürlich keine Regressansprüche ableiten. Jetzt haben wir es formal richtig, glaube ich. Aber das nur so viel für unsere Hater. Also, Karl-Heinz, so wie ich dich kenne, bist du wieder optimal vorbereitet und hast wahrscheinlich wieder einen ganzen Bus voller Fragen dabei.
Ja, nach dem letzten Podcast habe ich tatsächlich gleich noch in derselben Nacht einfach durchgearbeitet und habe die Fragen aufgeschrieben. Und von daher, also ich musste so schmunzeln, ja, als ich mich mit dem Thema beschäftigt hat. Ich glaube, der erste barrierefreie Türanschluss, den ich als junger Meister gemacht habe, der war nicht dicht. Das kam dann auch ein Kollege, ein Sachverständiger, das ist schon 30 Jahre her, ja. Und hat gesagt, gut, damals hatten wir auch nicht diese Flüssigkunststoffe, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ich habe mein Leben lang Respekt vor sehr niedrigen Anschlüssen gehabt und das hat sich zum Glück auch bewährt. Ich habe nach Möglichkeit versucht, immer drauf zu verzichten. Aber es ist ja auch klar, es ist manchmal halt auch einfach erforderlich, dass man barrierefreie Anschlüsse baut. Es gibt ja Menschen mit Behinderungen und von daher müssen wir mal gucken, wie wir mit dem umgehen. Ich bin sehr gespannt, ja. Und ich weiß auch, dass ihr Sachverständige sehr genau auf diese Details schaut. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt relativ spannend. Hol uns doch mal ab. Was ist denn eigentlich, du hast es ja mal gesagt, dass die barrierenfreien Anschlüsse nun eine anerkannte Regel der Technik sind. Wie kommst du darauf und was ist das nochmal genau?
Also die Sachverständige und die Juristen, wir ordnen das gleichermaßen ein. Und zwar gibt es ein berühmt-berüchtigtes Drei-Stufen-Modell. Und zwar die erste Stufe, das ist Stand der Wissenschaft. Das sind in der Regel Dinge aus Forschung und Entwicklung, ja, die in den meisten Fällen in der Praxis keine Rollen spielen. Zumindest bei uns im Bau, auf dem Bau, im Alltagsgeschäft ist das eigentlich kein Thema. Nun, die zweite Stufe, das ist Stand der Technik. Das sind sehr viele DIN-Normen, das sind technische Regelwerke und auch Herstellervorschriften, die es auch gibt, ja, wenn sie nicht nur werblichen Charakter haben. Regelungen nach dem Stand der Technik, die sind theoretisch richtig und dem gewissen Kreis von Anwendern, also Planern, Herstellern und auch ja spezialisierten Verarbeitern bekannt. Aber sie sind und müssen auch nicht in der Regel flächendeckend in der Praxis angekommen sein. Und die dritte Stufe, das ist die sogenannte anerkannte Regel der Technik, wird auch sehr oft allgemein anerkannte Regel der Technik genannt, aber richtigerweise heißt es anerkannte Regel der Technik und die fußt auf drei Säulen. Die erste Säule, also es ist theoretisch richtig Und die zweite Säule, sie ist überwiegend im Kreis der Anwender bekannt, also auch Planern, Verarbeitern und so weiter. Und die dritte Säule, das ist ganz wichtig, das ist die Praxisbewährung. Das heißt also, es ist nicht nur die bloße Theorie, sondern diese Art der Ausführung hat sich in der Praxis bewährt. Und das ist der entscheidende Unterschied zum, Anführungszeichen, bloßen Stand der Technik. Also die Praxisbewährung. Und genau diese Praxisbewährung, es hat jetzt die, haben die barrierenfreien Übergänge durchlaufen. Wir haben sie zunächst als geregelten Teil in der Planungshilfe des ZVDH veröffentlicht, und zwar vor 5 Jahren, glaube ich. Ja, und wurden damit quasi vorgezogen. Und seitdem gibt es die Details. Sie werden in der Praxis geplant, ausgeführt, diskutiert und geschult, also auch gelebt. Jetzt sind die barrierenfreien Anschlüsse in die Praxis, in die Flachdachrichtlinie als Fachregel übernommen worden. Das heißt also, sie sind nicht nur eine Empfehlung, ja, als technischer Vorschlag, sondern sie gelten als anerkannte Regel der Technik, sind also Mindestqualitätsstandard, an dem sich die Planung, Ausführung und auch die Gutachter, aber auch die Juristen orientieren. Vielleicht nochmal an dieser Stelle eine kleine Werbeblock. Ja, die Fachregel des deutschen Dachdeckerhandwerks genießt den Status der anerkannten Regel der Technik. Das ist also keine Diskussion.
Das ist sehr interessant. Und ich weiß, dass für Sachverständige und für Juristen die anerkannten Regeln der Technik der Bewertungsmaßstab sind. Die Fachregel ist eine anerkannte Regel der Technik. Du sagst eben, dass viele DIN-Normen nur Stand der Technik sind. Wenn ich deiner Logik folge, muss ich also nicht jede Norm einhalten?
Ja, grundsätzlich ist das so, zumindest für mein Verständnis. Aber an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein kleiner Disclaimer. Also ich bin kein Jurist und das ist keine Rechtsberatung. Alles das, was wir hier besprechen, ja, das ist so mehr technischer Natur. Auch hier kann natürlich keine Haftung abgeleitet werden. Aber du hast recht. Also ich handhabe das immer so. Grundsätzlich ist es im Prinzip so, was man vertraglich vereinbart. Also was vertraglich vereinbart wurde, das muss man einhalten. Das sagen auch die Juristen so. Die anerkannten Regeln der Technik definieren dabei den Mindeststandard und sie gelten in der Regel automatisch als vereinbart, auch wenn sie nicht ausdrücklich im Angebot und im Vertrag stehen. Also vielleicht mal so einen kleinen Überblick. Zu den anerkannten Regeln der Technik gehören, wie schon gesagt, unter anderem die Fachregel des deutschen Dachdeckerhandwerks, natürlich auch bauaufsichtlich eingeführten Normen, beispielsweise die DIN 4108, in dem Fall die Teil 3 Feuchteschutz, Teile 7 Luftdichtheit, sowie die DIN 6800, da geht es um in den Teilen 1 und 2 um den Holzschutz. Bei vielen anderen DIN-Normen bewegen wir uns im Bereich der Stand der Technik. Sie sind fachlich richtig und möglicherweise auch anerkannt, aber nicht automatisch und vor allen Dingen in jedem Fall verbindlich, es sei denn, man vereinbart sie. Also muss man immer am besten gucken, was hat man in seinem Angebot drin, was ist in der Ausschreibung. Ja, und dann ist es halt so üblich, wenn sie vertraglich vereinbart sind, dass sie dann auch wirklich auch ja, zum Vertragswerk dazugehören. Also man kann es definieren, die anerkannten Regeln der Technik, das ist der Mindeststandard. Es ist nicht immer leicht, auch den Mindeststandard einzuhalten, muss ich dazu sagen. Ja, aber es ist halt de facto so, die musst du immer einhalten. Ja, und andere Normen musst du nicht automatisch einhalten, musst nicht jedes Detail erfüllen. Aber wenn du sie vereinbarst oder wenn sie zur üblichen Bauweise gehören, dann bist du an diese Normen gebunden.
Wunderbar. Jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Wie sieht das aus mit der DIN 18531? Sie ist meines Wissens nicht bauaufsichtlich eingeführt. Ist sie damit keine anerkannte Regel der Technik? Steht sie sozusagen unter der Flachdachrichtlinie?
Ja, das kann doch nicht sein. Das hast du nicht, aber also das ist ein verdammt dünnes Eis und das machst du auch hier noch öffentlich im Podcast. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich aus der Nummer rauskomme, weil diese philosophische Diskussion, die führen wir tatsächlich seit 2016 und damals gab es wirklich noch ja, fundamentale Abweichungen zwischen der Flachdachrichtlinie und der DIN 18531. Also bis dahin, also bis 2016, war alles okay. Da waren die Regelwerke sehr nah aneinander. Aber dann haben wir uns ein Stück weit entfernt. Wir haben die ganzen Klassifizierungen rausgeschmissen. Der Norm war es noch drin. Und dann, ja, gab es tatsächlich diese philosophische Diskussion, wer ist nun eine anerkannte Regel der Technik, die Fachregel oder die DIN? Jetzt muss man dazu sagen, Gott sei Dank haben sich beide Regelwerke inzwischen sehr stark angenähert, sodass wir weniger Konflikte haben, als es jetzt die letzten paar Jahre war. Also, wie gesagt, ich bin kein Jurist, ich bin Techniker und da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und ich schildere dir jetzt mal so meine fachliche Sicht als Sachverständiger. Auch wenn die DIN 18531 nicht baurechtlich eingeführt ist, würde ich trotzdem sagen, es ist eine anerkannte Regel der Technik. Also genau wie die Fachregel. Also aus meiner Sicht haben beide ihren Platz mit folgenden Unterschieden. Die Flachdachrichtlinie ist in der Praxis das Dachdeckerhandwerk deutlich, deutlich breiter und auch viel öfters im Einsatz, auch in den Schulen und so weiter. Die meisten Dachdeckerbetriebe arbeiten im Alltag hauptsächlich mit der Flachdachrichtlinie, mit der Fachregel und die meisten haben wahrscheinlich die DIN 18531 gar nicht im Regal. Die DIN 18531 ist dafür eher in der Welt der Hersteller, Planer und der Normung verbreitet. Ich will nicht sagen, dass die nicht die Fachregel haben, um Gottes Willen, haben die mit Sicherheit auch, müssen sie auch haben. Aber bei den Dachdeckern ist es tatsächlich mehr die Fachregel. Und ich glaube, insgesamt gesehen gibt es auch mehr Fachregelexemplare in der Praxis, also auf dem Markt als DIN. Exemplare. Also man kann es salopp zusammenfassen. Die Flachdachrichtlinie ist das Regelheft für die Dachdecker. Die DIN ist stärker bei Hersteller und der Planerwelt verankert. Aber für uns Sachverständige gilt ganz klar, wir müssen beide Regelwerke im Blick behalten, die Fachregel und die DIN 18531.
War ja eigentlich eine einfache Frage, aber die Antwort ist schon sehr kompliziert. Und weil so hundertprozentig deckungsgleich sind beide Regelwerke ja trotzdem nach wie vor immer noch nicht. Wie ist es denn jetzt konkret? Was gilt bei Widersprüchen?
Nun ja, da gilt im Prinzip das, was man vereinbart, weil tatsächlich gibt es so ein bisschen das Highlander-Prinzip. Also es kann nur ein Regelwerk geben, dem ich am Ende auch diene. Das heißt also, man muss sich für eine konkrete Ausführungsart entscheiden. Also gerade wenn es Widersprüche gibt, und die gibt es ja tatsächlich, das haben wir ja die letzte Woche ein bisschen aufgelöst. Also ich muss irgendeine Ausführungsrichtlinie vereinbaren. Und ich hoffe, die Dachdecker machen das in der 18, machen das in der, Entschuldigung, in der Fachregel, die Flachdachrichtlinie. Und auch die Hersteller, die Ausschreibende, muss man schon sagen, okay, man kann es auch beide vereinbaren, aber irgendwann muss man sagen, bei Widersprüchen gilt ein Regelwerk und das ist nach meinem Dafürhalten dann die Flachdachrichtlinie. Da ist man besser beraten. Solange sie beide in vielen Fällen übereinstimmen, ist das unkritisch, aber jedes Mal dann, wenn sie voneinander abweichen, wird es schwierig. Also wenn nichts vereinbart ist, dann gehe ich als Sachverständiger sehr oft in der Bewertung hin und ich orientiere mich dann an der höherwertigen Ausführung, weil die anerkannten Regeln der Technik tatsächlich den Mindeststandard darstellen. Also man muss damit rechnen, dass man im Zweifel an dem stringenteren, an der höherwertigen Variante als Ausführender gemessen wird. Also ich würde deshalb als Dachdecker ganz klar immer nur die Fachregel vereinbaren, weil das, was in der DIN drin steht, das haben wir in der Fachregel auch. Also die Fachregel bildet tatsächlich das ab, was auf der Baustelle baupraktisch auch ausgeführt wird, was gebraucht wird. Und in der DIN 18531 steht mitunter das drin, was theoretisch alles so möglich wäre. Ich hoffe, ich habe damit jetzt niemanden auf den Fuß getreten, aber so sehe ich das als Dachdecker halt einfach mal.
Was ich so spannend finde, ist ja, wir haben ja im Idealfall wenig mit Sachverständigen zu tun, aber wenn dann doch, dann ist es, glaube ich, ganz gut zu wissen, wie ihr Sachverständigen so tickt, ja, damit man da auch mal ein Gefühl dafür bekommt. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil von unserem Podcast. Ihr hört hier viel, ihr erfahrt hier viel und es sollte bei euch dazu führen oder anregen, dass ihr selber in die Fachregeln reinschaut und nach Möglichkeiten auch mit den Fachregeln arbeitet, weil irgendwann wird mal ein Sachverständiger kommen und dann ist es gut, wenn man weiß, wie die so denken und wie die so vorgehen. Aber wir schweifen so ein bisschen ab und deswegen würde ich sagen, wir kommen mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema des heutigen Podcasts und das sind ja die barrierefreie Anschlüsse. Und hier schon mal das Einfache vorweg. Es kann in diesem Punkt ja gar keine Unterschiede zwischen den beiden Regelwerken geben, denn die DIN 18531 hat dieses Thema ja komplett ausgespart. Ich glaube, die macht sich da relativ einfach und überlässt das den Planern und den Ausführenden. Und das finde ich schon irgendwie auch so ein bisschen komisch, denn eigentlich sind barrierefreie Anschlüsse heute ja längst Standard. Dass man das als neue Norm nicht berücksichtigt, lässt doch schon ein paar Fragezeichen im Raum stehen.
Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr merkwürdig, zumal in vielen öffentlichen Gebäuden barrierefreier Anschluss heute auch ein Standard ist. Ja, du musst ja auch benachteiligten Menschen die Möglichkeit geben, im Prinzip auch alles nutzen zu können. Also wundert mich, dass in der 18531 nichts Konkretes, nichts Praktisches auch zu barrierefreie Anschlüsse, Übergänge drinsteht. Ja, das Thema wird dann einfach mal so ganz salopp an Planer und Verarbeiter und an andere Regelwerke delegiert. Und die Flachdachrichtlinie geht einen ganz anderen Weg. Ja, sie kommt aus der Praxis und wir wissen auch, barrierefreie Übergänge, das sind längst ja Standardregeldetails geworden und die haben ihre Daseinsberechtigung auf der Baustelle und bei unserem Dachdeckeralltag. Und deshalb haben sie auch zuerst in der ZVDH Planungshilfe ihren Platz bekommen und sind dann in der Praxis erprobt worden. Also man hat die auch wirklich total, ja, unspektakulär hat man die übernommen. Und jetzt ist es im Prinzip ein geregelter Teil der Flachdachrichtlinie und ist damit auch eine anerkannte Regel der Technik, wie gesagt.
Ich würde sagen, das ist schon mal spannend, aber lass uns mal etwas mehr in die Tiefe gehen. Gibt es irgendwas Grundsätzliches zu beachten für uns Dachdecker?
Ja, genau. Und zwar, das muss im Prinzip auch so ein Stück weit in die Köpfe von allen reingehämmert werden. Und deshalb ist es auch total wichtig, dass wir das immer, immer wieder sagen. Also grundsätzlich ist es ja so, der Podcast ist eine Möglichkeit, sich auf dem Laufenden zu halten. Ja, mit all den, sagen wir mal, Dingen, die wir jetzt schon gesagt haben. Aber es ist nur ein Teil. Also wir haben natürlich auch die Regelwerke als solches. Wir haben die Fachregel, wir haben die DIN 18531. Es ist gut, wenn man sich immer mal so ein Stück weit mit dem Thema beschäftigt. Und auch die Planer, ja, die Ausschreibenden und so weiter. Und auch die Hersteller von Bauprodukten. Weil es ist tatsächlich nicht alleine die Abdichtung, die das Gelingen im Prinzip sicherstellt, dass es am Ende des Tages auch funktioniert. Es ist immer ein interdisziplinäres Zusammenspiel und zwar aus drei Bereichen. Einmal dem Bauteil Fenster. Also das muss regelkonform und schlagregendicht eingebaut sein. Also wenn das Fenster an sich in der Fassade schon mal nicht vernünftig und auch regendicht, schlagregendicht eingebaut ist, dann bringt die beste Abdichtung darunter auch nichts. Dann haben wir die Abdichtung mit, ja, der Anschluss an das Fensterelement, also ein fachregelkonformer Anschluss, das wird sehr oft mit Flüssigkunststoff hergestellt. Und dann der dritte Bereich, das ist die Entwässerung direkt im Tür- und Fensterbereich, also die Rinne. Dann aber auch die Notentwässerung, die Hauptentwässerung, die müssen geplant und so dimensioniert sein, dass das Wasser sauber abgeführt wird. Und natürlich geht es auch noch um den Platten und den Belagsaufbau, der spielt auch eine Rolle, Anschlusshöhe, Gefälle, Fugen, Wasserführung. Aber wie gesagt, die drei vorgenannten, ja, Punkte, die sind elementar wichtig. Also nur wenn Fenster, Abdichtung und Entwässerung zusammen funktionieren, dann bekommst du einen vernünftigen und auch dichten, barrierenfreien Übergang hin, der technisch funktioniert. Nicht nur niveaulos, sondern barrierefrei und auch ja technisch regelkonform dauerhaft dicht ist. Nur dann bekommst du das hin.
Also in den vielen Jahren habe ich ganz oft halt auch erlebt, dass du kommst an die Baustelle, Fenster ist schon drin, die Anschlusshöhe ist halt die Vollkatastrophe, ja. Bis zu Sachen, wo wirklich die Schwelle noch unter dem Plattenbelag liegt und überhaupt nichts berücksichtigt würde, was solche niedrigen Ausführungen angeht. Ich sag mal so, als unbedarfter Mensch würdest du sagen, wir sind Dachdecker, wir kriegen das hin, ne? Aber damit machst du ja das Problem eines anderen Gewerks zu deinem Problem. Und im Zweifelsfall haftest du dann halt auch dafür. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig für uns Dachdecker, dass wir die Vorleistungskontrolle ernst nehmen.
Ja.
Und wir müssen uns das Fensterelement und den Einbau sorgfältig anschauen. Wir können das auch nicht ignorieren. Und wenn uns auffällt, dass da was nicht in Ordnung ist, müssen wir die Hand heben und auch Bedenken anmelden. Und gleiches gilt natürlich auch für den Untergrund, auf den wir abdichten. Also wir können nur dann perfekte Leistung abliefern, wenn auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür gegeben sind. Und du hast mal gesagt, es gibt so eine Art Eselsbrücke für die Anschlüsse. Was genau hast du damit gemeint?
Ja, genau. Also mit der Vollleistungskontrolle, da stimme ich hier voll überein. Das ist 100% richtig. Das gehört noch absolut mit dazu. Also lasst uns nicht die Probleme des Bauherrn, ja, oder der Terrasse des Balkons zu unserem Problem werden. Ja, die Eselsbrücke, genau. Eigentlich kannst du sagen, es gibt eine 5, 10, 15 Regel. Also das sind so drei, ja, im Prinzip drei Maße. Und die kann man sich relativ leicht merken. Also alles, was zur 5-Regel gehört, ist der Flüssig-Kunststoffanschluss muss mindestens 5 cm Fügefläche auf dem Fensterrahmen haben. Das ist die erste 5. Der Notüberlauf muss mindestens 5 cm tiefer liegen als die Oberkante des Anschlusses an das Fensterelement. Ja, das macht auch Sinn. Nur dann kann im Überlastungsfall das Wasser erst über den Notüberlauf ablaufen und nicht in die Tür des Gebäudes. Alles, was zu 10 gehört, also die Anschlusshöhe der Abdichtung bis Oberkante Fensterabschluss, beträgt im barrierenfreien Türbereich mindestens 10 cm. Heißt also, von der Oberkante Abdichtung bis Oberkante Flüssigkunststoffanschluss, also Fensteranschluss, 10 cm. Und dann die Hauptentwässerung und die Notentwässerung dürfen maximal 10 Meter von dem barrierefreien Anschluss entfernt sein. Also das gehört alles zur 10. Dann haben wir die 15, ja. Außerhalb des barrierefreien Anschlusses gelten wieder die klassischen 15 cm Anschlusshöhe über Oberkante Belag. Nicht mehr Abdichtung, sondern Belag. Also das, was wir im ganz normalen, ja, Tür-Wandanschlussbereich, ja, nach der Flachdachrichtlinie kennen. Also da muss man so ein bisschen drauf aufpassen, dass man im Prinzip neben dem Bereich des Fensterelementes ja in die Leibung wieder 15 hochgehen über Oberkante und das führen wir sauber durch, bis im Prinzip sich der Wandanschluss irgendwie wieder schließt.
Was ich ganz wichtig finde an der Stelle, der Notüberlauf sollte halt auch richtig dimensioniert sein. Überhaupt die Entwässerungssituation, finde ich, das muss man hier an der Stelle auch nochmal erwähnen, weil ganz oft, also ich sehe immer noch, dass Kollegen irgendwie so ein 60er oder 80er Röhrchen einbauen, ja, und dann hoffen, dass es damit reicht. Aber ich erlebe ja auch oftmals, dass die Dimension des Hauptablaufs schon gar nicht ausreichend ist. Und wenn man dann auch noch vernachlässigt vielleicht das Problem mit dem Notüberlauf, ist es schon eine tierische Schwierigkeit. Was ich dich, also ich finde es super, ja, es ist 15, 15 gefällt mir. 15 finde ich eher am besten, weil dann brauchst du über nichts nachdenken. Dann funktioniert das gut. Rückversatz finde ich übrigens auch so geil, das möchte ich an der Stelle mal sagen. Also so, ich finde alles, was du so auf den Putz draufschraubst und dann mit verfugst, kann man ja machen, ja, aber ich finde, wenn du halt auch den Putz zurücknimmst oder unter den Putz die Möglichkeit mit so einem Rückversatz arbeitest, finde ich genial. Der Punkt, den ich aber noch ansprechen möchte, bevor wir weitergehen in der Thematik, ist, ich erlebe es ganz oft, dass du halt, wenn du jetzt tatsächlich nur 5 cm hast, manchmal sind es halt nur 3, 3,5 oder 4,5. Ich glaube, ist nicht gut, wenn man dann sagt, heuer wird schon gut gehen. Und die zweite Frage, die ich dazu noch habe, ist, ich habe es immer wieder auch erlebt, dass Fensterelemente quasi unter der Schwelle 0 haben. Und dann wird halt irgendwie noch ein Stück Holz oder ein Stück Kunststoff eingesetzt, was ja aber eigentlich nicht fest mit dem Fenster verbunden ist. Und dann sagen die Fensterbauer, da hast du doch deine 5 cm zum Ankleben. Ich glaube, das ist nicht damit gemeint, ne?
Nein, nein, absolut nicht. Nee, nee, da muss man echt aufpassen. Deshalb, also barrierefreie Anschlüsse, die müssen wirklich sauber und sorgfältig geplant sein. Nochmal, das ist die Summe aus dieser drei, ja, wichtigen Elementen. Also das Fenster als Bauteil, das muss absolut funktionieren. Sonst wird das nichts.
Ja, also das ist wichtig, dass ihr da wirklich drauf achtet, weil im Zweifelsfall kostet es euch richtig viel Geld, wenn ihr da Fehler macht. Aber ich kann mir natürlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das die einzigsten Regeln sind, die wir einhalten müssen, also die 15, 15. Und dann habe ich ja auch gesehen, dass im Weißdruckentwurf mittlerweile auch farbige Abbildungen gibt, in dem Fall sogar perspektivisch. Ich mag sie. Möchtest du vielleicht noch was dazu sagen?
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, wie gesagt, wir reden ja jetzt im Regelwerk über Abbildungen und die sind dem Text untergeordnet. Sie dienen in erster Linie der Veranschaulichung, sollen das Geschriebene unterstützen, nicht ersetzen. Im barrierefreien Anschluss ist das etwas anders gelöst, finde ich, zumindest aber auch im positiven Sinne, weil in diesen farbigen, zum Teil auch perspektivischen Abbildungen sind extrem viele wichtige Informationen direkt eingearbeitet. Man sieht auf einen Blick, ja, Wiederanschluss aufgebaut ist, wo die Abdichtung langläuft, wie Rinne, Notüberlauf und Tür zueinander liegen, welche Höhen wirklich einzuhalten sind. Das heißt natürlich nicht, dass wir den Text nicht mehr lesen müssen. Ganz im Gegenteil, der Text bleibt immer maßgeblich. Aber muss dazu sagen, gerade bei den barrierefreien Anschlüssen, Übergängen ist die Abbildung so gut gemacht, dass man schon beim Draufschauen sehr schnell versteht, was dabei wirklich wichtig ist.
Also wie gesagt, mir gefällt es auch sehr gut. Auf was müssen wir denn noch achten? Was zum Beispiel auch das Bauteilfenster selbst angeht?
Nun ja, also die Planung ist halt das A und O, das muss man halt ganz klar sagen. Und beim Fenster gibt es ein paar elementare Punkte, die muss man beachten. Also der Anschluss an das Fenster muss überhaupt möglich sein. Also so ein Murks, was du jetzt eben gerade beschrieben hast, ja, mit irgendwelchen Aufdopplungen, die nicht fest mit dem Fenster verbunden sind, das wird sehr, sehr schwierig. Also wir brauchen im unteren Rahmenbereich eine glatte, feste, saubere Fläche, an die wir tatsächlich auch mit unserer Abdichtung anschließen können. Es wird ein Anschluss mit Flüssigkunststoff empfohlen. Das heißt aber tatsächlich empfohlen, heißt nicht gefordert. Andere gleichwertige Systeme sind möglich, wenn sie dann die Anforderungen erfüllen. Muss man sehen, ob man eine Alternative hinbekommt. Momentan ist es eher schwierig. Also Flüssigkunststoff ist da schon so ein bisschen alternativlos. Und dann als zweites, der Fensterelement selbst, habe ich schon gesagt, das muss schlagregendicht sein. Die Entwässerungsschlitze müssen außen liegen. Ja, das ist auch wichtig. Nicht nach innen gerichtet sein,
Und auch
sollte
nicht mit
es geben.
Flüssigkunststoff zukleben.
Ja, und du darfst sie ja nicht mit der Flüssigkunststoff darfst du sie nicht im Prinzip einbinden. Sie müssen außerhalb des Anschlusses integriert sein. Ja, das ist ganz wichtig. Also nicht irgendwie ein bisschen zuprappeln, so wie man es sehr, sehr oft sieht. Also guck mal, wo sind überhaupt die Entwässerungsschlitze? Läuft das Wasser überhaupt ab oder kann das im Rahmen gar nicht rauslaufen? Auch alles schon gesehen. Dann suchst du dir einen Wolf. Irgendwo regnet es rein, irgendwo ist es undicht und du weißt es gar nicht. Ich habe das schon sehr oft erlebt, dass am Ende das Fenster das Problem, nicht unbedingt die Abdichtung war. So, drittens, der Anschluss wird hinter die Rollladenschienen geführt. Auch das muss man immer wieder betonen. Ich habe es auch schon deutlich oft anders gesehen. Die Befestigung der Rollladenschienen dürfen den Anschluss nicht durchbohren und die Schienen dürfen erst montiert werden, wenn Flüssigkunststoff ausgeführt und ausgehärtet ist. Das ist die Botschaft an dieser Stelle. Ich weiß, das ist in der Praxis oft ein großes Problem, weil die Rollanschienen sind drauf, die sitzen vielleicht sogar noch auf der Betondecke auf und so weiter. Der Putz ist schon drauf und dann stehst du da wie Ochs vom Berg und überlegst, wie kriegst du die Dinger überhaupt ab, ohne Putz und so weiter oder ohne Schiene kaputt zu machen. Also an dieser Stelle ganz klar der Hinweis, ja, dass der barrierefreie Übergang, der lässt keinen Spielraum zu. Dann hebt die Hand und sagt, tut uns leid, wir können hier nicht weitermachen. Bitte stellt den Zustand her, dass wir regelkonform arbeiten können. Weniger ist da tatsächlich mehr.
Das mit den Entwässerungsschlitzen nach innen war ein Scherz, oder?
Nee, tatsächlich habe ich das schon gesehen. Ja, und auch gerade auf der Sachverständigentagung jetzt in Ochtendung hat der Alexander Dupp, also auch ein Kumpel von mir, Fensterbau-Sachverständiger, Schreiner-Sachverständiger, der hat das tatsächlich auch in seinem Vortrag gehabt. Und auch wenn sich's noch so bescheuert anhört, auch bei den Fensterbauern gibt es Helden im Erdbeerfelde. Also muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch schon gesehen, dass die Fenster verkehrt rum eingebaut wurden. Also und dann musst du dich nicht wundern, dass das Wasser irgendwie innen rauskommt. Dann kannst du mit der Abdichtung machen, was du willst. Das wird einfach nicht dicht. Dann ist das nicht die Abdichtung das Problem, sondern ganz klar das falsch rum eingebaute Fenster. Also schaut euch das erstmal auch in Ruhe alles an, auch wenn ihr irgendwie mal so ein Problem gerufen wird, macht mal das Fenster auf, ja. Schaut euch mal an, wo das Wasser ablaufen kann, das zwischen Rahmen und Fenster im Prinzip reinlaufen kann und und. Ja, wo sind die Schlitze? Sind die sauber? Ja, die Entwässerungskanäle und und. Das sind schon so ein paar Dinge, das darf man nicht aus dem Auge verlieren.
Ja, und genauso umso wichtiger ist auch die Vorleistungskontrolle und auch die Dokumentation. Ich bin ja, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Riesenfan von digitaler Baustellendokumentation. Wir fotografieren uns den Wolf vorher, zwischendrin, nachher, ohne Ende. Dann schmeißen wir das bei uns in Memo-Meister rein. Apropos Memo-Meister, Achim Meisenbacher ist bei uns in unserem Weihnachtspodcast am 19. Dezember. Für mich ist digitale Baustellendokumentation der Game Changer im Handwerk, muss man ganz klar sagen. Und auch bei Memomeister gibt es wieder was Neues. Und deswegen ist es cool, wenn ihr euch auch den Weihnachtspodcast am 19. Dezember anhört. Ihr habt ja dann Zeit über die Weihnachtsfeiertage, dann könnt ihr euch entholen, viele Podcast-Folgen von uns anhören und ihr dürft euch auch dann auf die erste Podcast-Folge im neuen Jahr freuen. Da haben wir nämlich eine beeindruckende junge Frau bei uns, die Luca Maria Müller. Und da geht es um persönliche Dinge, also Mindset und solche Sachen und wie man mit Mitarbeitern gut umgeht. Denn auch die müssen ja gut drauf sein, denn Michael, all die Dinge, über die wir sprechen, kann ja auch ein Ausführungsproblem sein. Und wenn deine Mitarbeiter nicht gut drauf sind, nicht gut ausgebildet sind, dann hast du das nächste Problem. Wir haben es im ersten, also in dem Vorgänger-Podcast von diesem Podcast schon gesagt, wir müssen mal einen Podcast drüber machen, was ist überhaupt bei Flachdach und Terrassen alles zu beachten und auch, wie können wir die Qualität auch an unseren Baustellen verbessern? Baudoku ist eine Geschichte. Aber ich würde sagen, kommen wir wieder zurück zum Thema. Du hast es gesagt, das Bauteil, die Abdichtung, die Anschlüsse sind wichtig. Aber wir haben noch nicht so wirklich intensiv über das Thema Entwässerung gesprochen. Was gibt es dabei zu beachten?
Ja, gut, dass du es ansprichst. Also die Rinne direkt vor der Tür, sie muss also mindestens 150 Millimeter breit sein. Und das steht hier jetzt auch drin für die barrierefreie Übergänge, einen Öffnungsanteil von mindestens 50% haben. Also es ist keine Design-Gitter, ja, Rinne, Roste mit zwei schmalen Schlitzen, sondern eine Rinne, die wirklich auch Wasser aufnehmen kann. Das ist ganz wichtig. Also 15 Zentimeter und mindestens 50% Öffnungsanteil. Die 50%, die haben wir nur beim barrierefreien Anschluss. Ansonsten haben wir das auch schon bei den 5 Zentimetern Anschlusshöhe, haben wir auch schon die 15 Zentimeter Rinnenbreite. Dann das Thema Entfernung der Entwässerung. Also Hauptentwässerung und Notentwässerung dürfen jeweils nur 10 Meter, maximal 10 Meter vom barrierefreien Anschluss entfernt sein. Und dann kommt noch die Entwässerungsberechnung, also die Sicherheitsbeiwerte bei der Berechnung. Und zwar die Hauptentwässerung wird mit einem Sicherheitsbeiwert von 1 angesetzt und muss den ganzen Jahrhundertregen alleine abführen können. Die Notentwässerung wird auch mit einem Sicherheitsbeiwert und dazu sogar von 2 gerechnet und muss ebenfalls den kompletten Jahrhundertregen abführen können. Ja, nur halt im Überlastungsfall. Und zusätzlich, der Notüberlauf muss mindestens 5 cm tiefer liegen als die Oberkante des Anschlusses an das Fensterelement. Und die zulässige Anstauhöhe im Bereich des barrierefreien Anschlusses, ja, die ist auf maximal 35 mm begrenzt. Und noch ein wichtiger Punkt zur Schneelast. Ab der Schneelastzone 3 fordert die Flachdachrichtlinie, dass die Rinne einschließlich Haupt- und Notentwässerung beheizt wird. Das ist auch noch ein wichtiger Hinweis.
Puh, das ist aber alles ganz schön heftig. Das heißt also, die Hauptentwässerung muss den gesamten Jahrhundertregen abführen. Es wird über den Belag kein Abminderungsfaktor angesetzt und die Notentwässerung muss den doppelten Jahrhundertregen allein abführen. Da bin ich echt mal gespannt, ob das in der Planung immer so berücksichtigt wird. Ich finde, diese Informationen müssen unbedingt auch an Architekten ran. Eine große Herausforderung wird das vor allem auch bei Bestandsdächern sein. Wie sieht das mit dem Untergrund und dem Gefälle aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier komplett gefällelos planen können, oder?
Nein, nein. Also das ist ja auch schon im Prinzip in der Flachdachrichtlinie geregelt. Der Ausnahmetatbestand, der gilt nicht im Prinzip dann für die barrierenfreien Übergänge. Also die Flachdachrichtlinie sagt auch ziemlich klar, was da insgesamt einzuhalten sind. Fangen wir mal an bei Belegen mit Kies und Split. Ja, das ausgeführte Gefälle der Abdichtung zur Hauptentwässerung soll 1% betragen. Ihr erinnert euch, wir haben ja die modalen Hilfsverben. Soll es eine ja bedingte Forderung, von der man in Ausnahmefällen abweichen kann, aber ein Soll ist quasi ein Muss, wenn du kannst. Das ist also ganz, ganz wichtig. Es ist eine Drainagematte, Platte mit einer Dicke von insgesamt mindestens 1,5 Zentimeter unterhalb der Bettungsschicht einzubauen. Und zusätzlich, also zu der Drainagematte, sind Stichkanäle mit rechteckigem Querschnitt Ja, also mindestens mal 20 Quadratzentimeter im Abstand von maximal 2,10 Meter untereinander, also 2,10 Meter anzuordnen. Also, und dann haben wir noch die Belege auf Stelzlager. Also hier ist es so, die Höhe des Stelzlagers muss also mindestens 2 Zentimeter, hier ist ein Muss, 2 Zentimeter betragen. Ja, das ausgeführte Gefälle der Abdichtung zur Hauptentwässerung sollte mindestens 1% betragen. Hier haben wir also eine Empfehlung, ja, wenn man es so will, wenn man dieser stringenten, ja, Übersetzung der modalen Hilfsverben folgt. Und die Belege selbst sollen ein Gefälle von mindestens 1% vom Anschluss zu den Gullis bzw. Speiern haben. So, also hier haben wir wirklich, müssen ein bisschen aufpassen, man muss tatsächlich sich die Fachregel nochmal genau angucken mit den modalen Hilfsverben. Und dann haben wir noch eine Anforderung. Bei Flüssigkunststoff mit systemintegrierter Nutzschicht sollte das ausgeführte Gefälle der Abdichtung zur Hauptentwässerung ebenfalls mindestens 1% betragen. Und jetzt kommt noch was dazu. Du hast es auch vorhin schon mal angesprochen mit Holz und so weiter, mit Aufdopplung. Ja, und Schwellen bei Fenster und Türen, die sollten nicht aus Holz bestehen. Ich weiß, da haben sich einige auch aufgeregt, gerade vielleicht auch so ein bisschen aus den Verbänden der Schreiner und der Hersteller. Aber es macht auch durchaus Sinn, dass man sagt, okay, auch das beste Holz, wenn das beidseitig dampfdicht eingepackt ist und feucht wird und nicht mehr austrocknen kann, dann wird es irgendwann Probleme bekommen. Und die Forderung ist ja auch hier, sollte, also hier ist es eine Empfehlung. Ja,
Ja.
also insofern glaube ich, ist das schon praxisnah geregelt. Aber du siehst, ja, da sind sehr viele Anforderungen. Und ich glaube, das größte Problem, was wir haben tatsächlich, das ist die Entwässerung und auch ein bisschen das Gefälle.
Ja.
Und da bin ich mal gespannt, wie wir das bei Sanierungen, bei Bestandsdächern hinbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird auch eine Riesenherausforderung, wenn wir tatsächlich dann auch die Fenster drin lassen.
Ja.
Ja, die alten Fenster und es soll daran abgedichtet werden. Also große Herausforderung
Ja,
tatsächlich.
also bei uns in Freiburg, bei den Gebäuden so aus den 60er Jahren, da haben wir gern solche Flachdachhäuser mit umlaufenden Terrassen. Da ist die Terrasse 1,60 Meter breit, aber 15 Meter lang. Genauso weit ist auch meistens der Ablauf entfernt. Das kriegst du ja gar nicht geregelt mit solchen niedrigen Anschlusshöhen. Wie willst du denn auf 10, 15 Meter Höhe das Gefälle realisieren? Das ist doch
Du
gar nicht
musst die
machbar.
Abläufe ja sowieso in der Abdichtungsebene einbauen, sonst kriegst du ja auch die Entwässerungswerte gar nicht hin. Und dann brauchst du eine entsprechende dicke, starke Wärmedämmung, um den Mindestwärmeschutz noch einzuhalten. Das große Problem, was wir auch haben, gerade so bei den Bauhäusern mit Staffelgeschoss und so weiter, das ist die Kaskadenentwässerung. Also jetzt einfach mal zu sagen, hurra! Wir haben jetzt hier barrierefreie Übergänge. Jetzt gilt Attacke. Das ist damit nicht gemeint. Also
Also
nochmal.
eigentlich muss ich das im Neubau machen, ne?
Ja. Es ist eine große Herausforderung, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man im Neubau, muss man das sauber planen. Und das geht auch so ein bisschen an die Architekten, an die Planer. Also das kannst du nicht einfach mal auf der Baustelle planen, sondern das muss im Vorfeld. Ja, ich glaube, die Entwässerung, die wird uns vor große, große Herausforderungen
Wäre
stellen.
es denn im Sanierungsfall, wenn du eben, also ich, wie gesagt, mehr wie die Hälfte der Flachdachterrassenhäuser, die ich bei uns in Freiburg kenne, da wirst du das nicht realisieren können. Also im Bestand schon gar nicht. Da musst du die Türen rausreißen. Wäre denn, wenn du es nicht schaffst, so behindertengerecht flach die Sache auszuführen, auch denkbar, dass man tatsächlich die Türen hochsetzt und dann mit so Schwellen arbeitet? Das heißt also Rampen, dass die Menschen, die jetzt irgendwie auf einen Rollstuhl angewiesen sind, eben nicht auf 0 Grad rausrollen können, sondern vielleicht über eine Rampe, oder widerspricht das dem behindertengerechten Ausgang?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie breit und vor allen Dingen auch, wie steil die Rampe wird. Es gibt ja auch für barrierefreie Übergänge, gibt es ja auch eine eigene Norm. Ja, wir haben uns jetzt hier über die Abdichtungsregel unterhalten, aber generell ist es ja so, dass die barrierefreien Übergänge, also 0,0 Zentimeter Barrieren fordern
Ja.
und ich glaube, wenn es technisch nicht anders möglich ist, maximal 1 bis 2 Zentimeter zulassen. Ja, und dann kommt es, wie gesagt, auch ein bisschen darauf an, wie steil wird das Ganze. Also, und dann, wenn wir im Prinzip die Fensterhöhe einbauen, gerade bei Bestandsdächern, und dann oben haben wir einen Sturz oder einen Rollladekasten oder sowas, dann brauchst du auch noch die notwendige Höhe nach oben. Also, ja, es ist,
Also das ist auch
also,
schwierig, weil bei diesen Terrassenhäusern, die ich bei uns genannt habe, fängt oben dann auch die, früher haben sie die Betondecke einfach als Überstand rausbetoniert. Ne? Das heißt, du hast ja dann die Tür, stößt ja dann mit wenigen Zentimetern meistens sogar unter die Betondecke des Flachdachs. Da brauchst du nichts hochsetzen wollen, ja. Da wird im Zweifelsfall hast du dann nachher eine Tür, die vielleicht nur noch 1,60 Meter hoch ist oder so. Also gruselig. Danke, Michael, dass du das wieder so hervorragend beantwortet hast. Es wird nicht einfacher bei uns im Dachdeckerhandwerk, aber ich glaube, manchmal muss man vielleicht auch einfach Nein sagen. Ja, das ist also, wenn man irgendwo an so Grenzen kommt, wo man an der Herausforderung steht oder vielleicht auch als Dachdecker sagen, okay, die Nummer ist mir jetzt zu heiß, da hole ich mir noch jemanden dazu. Ja, ich glaube, ihr Sachverständigen bietet doch auch an, dass ihr auch Kollegen mal beratet. Ja, es ist natürlich nicht immer kostenpflichtig, ja, wobei ich weiß, dass der Michael echt schon wahnsinnig viel Unterstützung Kolleginnen und Kollegen angeboten hat, beziehungsweise auch in den letzten Jahren viele von dir schon profitieren konnten. Aber ich glaube so, vielleicht, wenn man sich ganz unsicher ist, mal einen Sachverständigen zu fragen, ist auch nicht das Schlechteste, oder?
ja, auf alle Fälle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin lieber in der Prävention unterwegs
Ja.
als dann nachher in der Schadensbeurteilung.
Ja.
Und ich wundere mich immer wieder auch, mit welchen Fragen da manche Kollegen ankommen, wenn sie dann irgendwie so eine verkorkst, verknorzte Kiste haben, wo sich andere schon die Zähne ausgebissen haben und dann resigniert und aufgegeben haben und dann fragen, ja, ich habe da eine Anfrage, wie kann man das machen? Wo ich dann sage, sag mal, musst du das unbedingt
Ja,
machen?
ja,
Ja,
ja.
nee, eigentlich nicht, aber ja, der Kunde, nee, da muss man ganz klar sagen, hier, nee, es geht nicht. Also am Ende ist es so, das habe ich schon so oft erlebt, dass der Kunde, der Architekt, wer auch immer, dass der dann im Prinzip nicht mehr sagt, naja, der Dachdecker hat es nur gut gemeint, er konnte es gar nicht besser, was konnte er dann dafür, sondern du gehst da mit der vollen Breitseite heim. Und ob du was dafür kannst oder nicht, in dem Moment, wo du Hand anlegst, dann hast du die Verantwortung mit übernommen, hast die Gewährleistung. Ja. Und wenn du auch, du kannst ja Bedenken anmelden, wie du willst, kannst du ja auch. Ich meine, wie gesagt, wir sind keine Juristen, aber am Ende, wenn du weißt, dass es nicht funktioniert, dann bringt dir die beste Bedenkenanmeldung auch nichts. Ja.
Ja,
Es muss funktionieren. Und wenn alle sagen, das war sowas von klar, dass das in die Hose geht,
was
dann
macht man?
kannst du dir die Bedenkenanmeldung, die kannst du dir schenken, die kannst du knicken.
Ja. Hast du, also in dem vorherigen Podcast haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen gehabt. Wie ist es denn, wenn ich jetzt Inspektion und Wartung mache an Dächern, die ich selbst nicht gemacht habe und es besteht noch Gewährleistung drauf? Macht man sowas? Also im Prinzip ist ja so, ich mache jetzt die Inspektion von dem Dach, was ein Kollege gemacht hat, das ist 3 Jahre alt, dann wird es undicht, warum auch immer, ja. Also im seltensten Fall durch deine Inspektion und Wartung, wenn du nicht gerade irgendwie als Vollpfosten drauf rumläufst und Löcher reinbohrst. Das heißt, was mache ich denn, wenn ich eine, sollte man nicht machen, oder? Eine
Ich
Inspektion.
würde, also ich würde es nicht machen. Also ich als Unternehmer würde es nicht machen. Ich würde, weil selbst wenn du nachher juristisch da aus der Nummer rauskommst, musst du dich tatsächlich damit beschäftigen, musst dich im Zweifelsfall
Es
rechtfertigen.
kostet ja auch Zeit, Nerven,
Ja.
E-Mails und Gespräche, ja, dass ich denke immer, warum soll ich irgendwas tun, was mir nur Arbeit macht, ja, das finde ich ganz schrecklich. Und deswegen, habe das auch immer so gehandhabt, ich übernehme Inspektion und Wartung an fremden Dächern erst, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist,
Ja.
weil ich habe da keine Lust drauf, solche Dinge zu machen, das macht einfach keinen Spaß. Nee, prima, finde ich spannend, ja. Wir haben so ein paar Themen angesprochen, die werden wir mal noch als Podcast für weitere Podcasts aufarbeiten. Das bei dem Thema bleiben wir nicht stehen. Ich war gestern in Main als Referent beim Unternehmerseminar, war auch spannend und man findet auch zu den Fachregeln viele analoge Dinge zu anderen Dingen, die wir Unternehmer tun. Was ich ganz oft erlebe, ist zum Beispiel, dass Kollegen nie fertig werden mit Angeboten, ihre Anfragen nicht nachkommen. Das ist ja ein Bauchladen an Leistungen haben. Ja, auch da haben wir beide oder wir beide sprechen da auch immer schon drüber. Wenn du meinst, alles annehmen und alles machen zu wollen, wirst du halt nie fertig und im schlimmsten Fall ist es dann auch noch schlecht. Und damit beenden wir den heutigen Podcast, ja, und um die Spannung ein wenig hochzuhalten. Eine Sache möchte ich vielleicht noch sagen. Wenn ihr hier Dinge hört bei uns im Podcast, Traut euch gerne, uns anzusprechen. Michael und
Ja.
ich fressen wirklich niemanden. Also was ich auch als Coach, ich bin mittlerweile in vielen Betrieben in Deutschland unterwegs, nicht nur Dachdecker, auch in anderen Handwerksberufen. Und ich denke immer, warum bist du nicht früher zu mir gekommen? Ja? Warum quälst du dich durch die Probleme? Das gilt ja auch für euch Sachverständigen. Nimm doch Hilfe in Anspruch. Ich werde es nicht verstehen, ja, weil der schnellste Weg, ein Problem zu lösen, ist, indem du jemanden fragst, der weiß, wie es besser geht. Punkt.
Ja, auf alle Fälle. Also, wie gesagt, bei uns ist es ja so, wir wollen ja auch als Praktiker wollen wir ja auch über die verschiedensten Themen informieren. Natürlich sind wir in erster Linie Dachdecker und
Ja.
deshalb ist die Fachtechnik für uns schon elementar wichtig und das habt ihr ja auch jetzt gesehen. Wir haben auch zugehört und haben wieder einige fachtechnische Themen gebracht. Und das war ja auch so ein Wunsch von euch. Ich hoffe, das kommt dann auch gut an. Und wir sind ja auch im Prinzip immer aktuell. Also wie jetzt zum Beispiel mit der Flachdachrichtlinie, mit der Norm oder auch vorher mit den PV-Anlagen auf Steildächern. Wir reagieren sofort, wenn sich was tut. Wir wollen euch ja auch dabei unterstützen in eurem Tagesgeschäft. Es wäre natürlich cool, wenn ihr uns auch ein bisschen unterstützt, wenn ihr uns auch supportet, ja, indem ihr einfach uns folgt, indem ihr das teilt, auch vielleicht anderen auch mal den Hinweis gibt und sagt, hier, da gibt's was für uns, für unsere Branche. Das sind so zwei Verrückte, ja, die machen da schon seit ein paar Jahren mal den Podcast. Und fangen immer im Prinzip mit oder fassen immer wichtige Themen auf. Das wäre
Ja.
total cool, würde uns auch helfen. Nochmal, wir machen das ja aus Spaß an der Freude, weil wir euch unterstützen wollen, weil wir helfen wollen. Und deshalb glaube ich, gewinnen am Ende alle davon.
Ja, und man muss einfach wissen, ein Podcast, der eine Stunde geht, bedarf in der Regel 1 bis 2 Stunden Vorbereitung. Dann
Das
die
reicht
Zeit,
nicht.
das reicht nicht. Bei solchen Fachtechnik-Podcasts hockst du auch mal einen halben Tag oder mal einen Tag dran. Und die Aufnahmezeit kommt dann dazu. Und ich tue es ja hinterher dann schneiden, in Audio, Video veröffentlichen, Social Media bewerten. Also ihr könnt schon davon ausgehen, dass ein Podcast für uns 3 bis 5, manchmal auch einen Tag Arbeit bedeutet. Wir machen das gern. Wir machen das, ohne Geld dafür zu verlangen. Wir schalten auch keine Werbeblöcke in diesen Kanälen. Das ist ja bei anderen Podcasts übrigens auch durchaus üblich, dass man auch bezahlte Werbung schaltet. Machen wir alles nicht, weil Michael und ich machen es wirklich gern. Wir leben unser Handwerk, auch unser Dachdeckerhandwerk. Und deswegen das beste Lob für uns ist, kommentiert, liked, teilt, empfiehlt uns weiter. Das ist die Bezahlung, über die wir uns freuen würden. Und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Michael, vielen Dank. Ihr da draußen bleibt glücklich, gesund und erfolgreich und bis zum nächsten Mal.
Genau, da kann ich mich nur anschließen. Wir schaffen das. Wir haben nur noch ein paar Wochen vor uns und dann haben wir ein paar Tage Ruhe. Also bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao,
Tschüss.
ciao, tschüss.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.